Die Cholesterinallianz ist an und für sich ein Zusammenschluss von verschiedensten Stakeholdern aus dem Gesundheitsbereich, vor allem Ärztinnen und Ärzte von allen Fachrichtungen. Warum das Ganze? Es ist ganz klar, Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind weltweit und eben auch in Österreich die Todesursache Nummer eins. 4 von 5 Todesfällen sind eben durch Herzinfarkte und Schlaganfälle verursacht. Und immerhin haben 15% der Bevölkerung ein hohes Cholesterin-assoziiertes erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wir wissen auch, dass Senkung des LDL-Cholesterinspiegels um ca. 40 Milligramm pro Deziliter jeweils einem Rückgang um ein Fünftel der Ereignisse führt, also um ca. 20% der kardiovaskulären Ereignisse. Das Problem ist, dass eine sehr, sehr große Anzahl an Menschen, an Patientinnen und Patienten in Österreich wie auch sonst weltweit nicht im Zielbereich sind und gar nichts von ihrem LDL-Cholesterin wissen. Das heißt, es sind 3 simple Forderungen, die aber trotzdem nicht so einfach zu erreichen sind. Jeder Österreicher, jede Österreicherin soll den eigenen LDL-Cholesterinwert kennen, aber auch den Zielwert wissen. Und jeder Österreicher, jede Österreicherin sollte letztlich den Zielwert auch erreichen.
Wie rechne ich mein LDL klassischerweise mit dieser berühmten Friedewald-Formel? Das heißt, wir nähern uns ans LDL an durch Cholesterin, Gesamtcholesterin minus HDL plus Triglyceride durch 5. Ich bin zu unserem Laborsystem gegangen, habe meine Datenbankabfrage gemacht und habe gesagt, wie viele Patienten sind zu uns gekommen, wo wir das erste Mal, wenn sie gekommen sind, den Cholesterin bestimmt haben. Das war eine knappe Million Patienten und jetzt wollte ich eigentlich wissen, ganz banal, wie häufig sind da jetzt LDL-Spiegel über 190, wenn der Patient zum ersten Mal zum Arzt geht. Sehr zu meinem großen Entsetzen, von diesen 1,05 Millionen Patienten hatten über 18.000 ein errechnetes LDL von größer 190. Und ein Viertel hat einen zusätzlichen Risikofaktor, nämlich ein erhöhtes LP-a. Das heißt, meine Bitte ist auch, denken Sie auch bei den Patienten, die zu Ihnen kommen, auch bei jungen Patienten, einmal im Leben kann man das LP-a bestimmen. Die Kasse zahlt dafür immerhin 4 Euro, also wir Labormediziner freuen uns natürlich drüber, aber reich werden wir deswegen trotzdem nicht, aber Sie tun den Patienten etwas Gutes.
Es ist in den Guidelines vermerkt, dass wir für die Prognose was tun können beim chronischen Coronarsyndrom, bei Patienten mit stabiler Angina pectoris, aber oder auch bei Patienten, die eine stille, also eine stumme Ischämie haben. Das gefährliche Plaque ist einerseits gekennzeichnet durch eine dünne fibröse Kappe, die das Plaque trennt vom Blutstrom, andererseits gekennzeichnet durch ein hohes Plaquevolumen, aber auch gekennzeichnet durch ein enges Lumen. Wir können diese Plaques positiv beeinflussen. Und zwar mit den Erzielen von unseren LDL-Cholesterinwerten. Und das finde ich ganz wichtig, dass wir die Cholesterinallianz, dass wir den Patienten diese Richtwerte auch mitgeben. Und es ist auch schön, dass die europäischen Guidelines uns da so viel Hilfestellung geben. Patient Empowerment ist das Stichwort. Was ich Ihnen sagen kann, ist, Sie können das Plaque innerhalb eines Jahres durch sehr niedrige LDL-Werte stabilisieren. Ein Trial, der in aller Munde ist und der, glaube ich, auch zu manchen vielleicht voreiligen Schlüssen geführt hat und der vielleicht auch ein bisschen zur Polemik verwendet wurde. Und das war das Ergebnis dieser Studie. Wenn Sie eine initiale, nicht-invasive Strategie gewählt haben, haben die Patienten nicht schlechter abgeschnitten anhand dieser multiplen Endpunkte über die Jahre gesehen. Also man kann sagen, wenn Sie sich initial entscheiden, den Patienten konservativ zu führen, wenn er wenig Beschwerden hat, und ihn nicht zur Angiografie zuweisen, dann ist es ein sicherer Weg für diesen Patienten. Was man schon wissen muss, ist, dass Sie Patienten durch die Intervention, wenn sie Beschwerden hatten, wesentlich besser angesprochen haben. Hier wurde auch untersucht, bringt jetzt eine Revaskularisation bei diesen Patienten, die sehr stabil waren, etwas? Kurz zusammengefasst, nein. Also die Herzinsuffizienztherapie, die optimale präventive Therapie ist dem der revaskularisierten Gruppe ebenbürtig gewesen.
Das war 2015 ist der Patient bei uns aufgeschlagen, er ist 87 geboren, also er war hier 28 Jahre alt und hat also hier einen ausgeprägten STEMI mit einem LAD-Verschluss. Und nachdem wir den Patienten gefragt haben, hat er gesagt, naja, das hat die Mama auch gehabt. Und dann haben wir uns einmal erkundigt, was die Mama ist. Und Sie sehen hier, dass also bei dieser Patientin schon mit 35 Jahren der erste Infarkt, mit 38 der zweite, mit 46 wieder ein Infarkt war. Und sie hat bereits 11 Stents implantiert gehabt. Wenn man sich das anschaut, das Lipoprotein klein a, dann hat es in der Mitte den Kern, das ist im Wesentlichen ein LDL-Cholesterin. Und außen herum ist diese Eiweißkette, dieses sogenannte ApoA, das hier sehr variabel ist und eine sehr hohe Homologie zum Plasminogen aufweist. Wenn Sie sich das anschauen, dann sehen Sie, dieses LP-A macht drei Dinge. Das eine ist die Atherosklerose, die sehr, sehr frühzeitig manifestieren kann. Das zweite ist aber auch, dass wir hier bei sehr hohen Werten bereits im kindlichen Alter Schlaganfälle sehen. Und was weithin unbekannt ist, es ist einer der wesentlichsten Risikofaktoren für das Auftreten von Aortenstenosen. Hier zur Therapie. Was mache ich, wenn ich ein hohes LP-A habe? Habe ich Medikamente zum jetzigen Zeitpunkt, die ich gezielt einsetzen kann, die mir also wirklich das so weit absenken, dass wir genau wissen, dass es hier einen therapeutischen Effekt hat, dann warten wir noch auf diese Medikamente. Für mich, also jemand, der sehr viel mit LP-A zu tun hat, ist es immer ein Horror, wenn diese Patienten bereits sehr übergewichtig sind, einen Diabetes haben und eine Proteinurie haben. Mit steigender Proteinurie und mit der Verschlechterung der Nierenfunktion kommt es zu einem kontinuierlichen Anstieg des LP-As, der ungefähr 50-70% beträgt. Und das ist etwas, was natürlich dann so ist, dass wir frühzeitig die mehreren Risikofaktoren durch Lebensstilmodifikation beeinflussen müssen.
Schaut man sich die Guidelines an für die kardiovaskuläre Prävention, so ist es ganz klar, dass Patienten nach einem kardiovaskulären Ereignis einer kardiovaskulären Rehabilitation zugeführt werden sollten. Ist eine Klasse 1a-Indikation, das trifft auch für herzinsuffiziente Patienten zu, ganz egal ob mit erhaltener oder eingeschränkter systolischer Linksventrikelfunktion. Ich habe schon angeschnitten, die Komorbiditäten spielen eine ganz, ganz große Rolle und die Patienten kommen auch mit sehr vielen Komorbiditäten. Wenn man sich die Adipositas alleine anschaut, dann sieht man, dass die Patienten, die adipös sind, ein deutlich erhöhtes Risiko haben für eine kardiovaskuläre Erkrankung. 50% der Patienten entwickeln das mit Adipositas und knapp 100% der Patienten entwickeln über die Zeit eine Herzinsuffizienz. Das ist diese lebenslange LDL-Last, die auf uns unter Umständen lastet. Und je höher das LDL-Cholesterin in jungen Jahren ist, desto früher, Sie sehen es hier, diese grüne Linie, desto früher kommt es zu dem kardiovaskulären Ereignis. Körperliche Aktivität, und das ist auch ganz gut erwiesen, verändert Ihr Lipidprofil. Sie können dadurch erstens einmal das Cholesterin bzw. Triglycerid reduzieren, aber das, was hier auch in dieser Arbeit sehr schön gezeigt worden ist, dass vor allem durch regelmäßige körperliche Aktivität das hocharterogen wirkende oxidierte LDL-Cholesterin verringert wird. Es wird die Cholesterin-Ester-Transferproteinase weiter aktiviert und es wird vermehrt Cholesterin zur Leber transportiert und über die Galle ausgeschieden. Und hier konnte in dieser Arbeit 2020 sehr schön gezeigt werden, dass vor allem diese VLDL, das VLDL-Cholesterin, das Cholesterin in den VLDL-Partikeln sehr häufig dafür verantwortlich ist, dass es zu einem Myokardinfarkt kommt. Das Remnant-Cholesterin hat hohe Anteile an kardiovaskulären Ereignissen. Schauen wir uns die Risikogruppen an, die sind heute auch schon kurz angesprochen. Dort, wo wir uns in der kardiovaskulären Rehabilitation bewegen, das ist da herüben beim sehr hohen Risiko. Und dementsprechend haben wir auch entsprechende Vorgaben. Das heißt, das LDL-Cholesterin sollte unter 55 sein und es sollte eine mehr als 50-prozentige Reduktion des Ausgangswertes erzielt werden. Non-HDL-Cholesterin unter 85 Milligramm pro Deziliter. Schauen Sie sich das Non-HDL-Cholesterin bitte ganz bewusst an, ein einfacher Parameter, einfach zu berechnen und entscheidend letztendlich auch für einen Patienten, ob zusätzlich zum LDL-Cholesterin auch das Non-HDL-Cholesterin reduziert ist.